Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort.
Die Predigtreihe zum Buch der Sprüche ist immer noch im vollen Gange und vor 2 Wochen habe ich über eine Schriftstelle aus Sprüche Kapitel 6 angefangen zu predigen und ich hatte schon angekündigt, dass das ein Zweiteiler wird. Und bevor wir damit beginnen, möchte ich noch beten. Zum Gebet möchte ich noch einen Vers vorlesen aus Sprüche Kapitel 8, Vers 13. Da heißt es, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, Stolz und Übermut den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Herr, wir danken dir, dass du uns mit hineinnimmst in das, was du hast und in das, was du liebst. Danke, Herr, dass Liebe und Hass zusammengehören bei einer Person und dass wir in dir sehen, dass du Hass auf bestimmte Dinge hast, weil du uns liebst. Herr, wir danken dir, dass du durch deinen Geist uns die Erkenntnis Gottes schenken möchtest, dass du uns durch deinen Geist uns dir selbst und der dich uns vorstellen möchtest. Und Herr, darum bitten wir dich heute. Wir wollen heute nicht irgendwie unser dickes Buch des theologischen Wissens noch dicker machen und irgendwie und uns freuen, dass wir Bibelverse gut verstehen, sondern wir möchten, dass du durch deinen Heiligen Geist etwas in uns tust. Herr, wir wollen die Nähe zu dir. Wir wollen diese wunderbare Person, die du bist, mehr und mehr und mehr lieben lernen. Danke, dass du uns in diese Erkenntnis Gottes hineinführst. In Jesu Namen. Amen. Okay, diese Schriftstelle, von der ich gesprochen habe, die steht in Sprüche Kapitel 6, Verse 16 bis 19. Und ich lese diesen Vers nochmal vor, sage dann nochmal kurz ein paar wiederholende Dinge und dann gehen wir weiter mit unseren 7 Punkten, um die es ja geht. Diese 6 hasst der Herr und 7 sind seiner Seele ein Gräuel. Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht und einer, der Zwietracht sät zwischen Brüdern. Eine Person kennenzulernen bedeutet auch kennenzulernen, was sie liebt und was sie hasst. Je näher ich einer Person bin, desto mehr verstehe ich sie, weiß, wie die Person tickt, weiß, was sie liebt und was sie hasst. Meine Frau steht mir sehr nahe, näher als jeder andere Mensch. Und meine Frau würde nie auf die Idee kommen, wenn sie zu Hause ein leckeres Essen macht, irgendwas mit Rosenkohl zuzubereiten, weil sie genau weiß, dass ich Rosenkohl hasse und ablehne. Und es ist eine Ausgeburt des Teufels. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber ich mag Rosenkohl überhaupt nicht. Und weil meine Frau mich kennengelernt hat, weiß sie, ich hasse Rosenkohl und ich möchte Rosenkohl nicht essen, das ist mir ein Gräuel und deswegen wird sie nie auf die Idee kommen, mir das zu servieren oder im Thermomix irgendwie. Vielleicht hat sie es mir manchmal so irgendwie untergejubelt, aber das irgendwie Rosenkohl püriert oder sowas. Na egal. Wenn ich allerdings bei irgendjemandem eingeladen bin, den ich überhaupt noch nicht kenne und ich gehe dahin und komme essen, da kann durchaus passieren, dass die Person mir Rosenkohl vorsetzt und serviert, weil sie mich einfach noch nicht kennt. Und genauso ist es auch mit dieser Schriftstelle jetzt. Wir lernen Gott kennen und beginnen zu verstehen. Er stellt sich uns vor, er erklärt uns, was er liebt und was er hasst, weil er die Nähe und die Beziehung zu uns möchte. Und ich hatte die ersten drei Punkte vor zwei Wochen schon behandelt. Stolze Augen, falsche Zunge und Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Und heute werden wir uns um die restlichen vier Punkte drehen und uns damit beschäftigen. Und ich versuche, die Zeit kurz zu halten, weil all diese Dinge sind so tiefe Themen und so Wichtiges, dass man eigentlich noch viel, viel länger darüber reden müsste. Aber wir haben nur eine begrenzte Zeit und ihr könnt für mich beten, dass ich das auf die Reihe bekomme. Ganz kurz noch zum Anfang. Es ist so eine Art Körper des Teufels, der uns hier beschrieben wird. Wir lesen hier von Augen, von einer Zunge, von Händen. Also sind das jetzt äußere Organe? Ist Auge ein inneres Organ? Nee, ist ein äußeres Organ. Das liegt irgendwie auch. Okay, egal. Hier werden Körperteile beschrieben. Auch dann der 6 hat mit dem Atem zu tun, da komme ich dann noch mit dazu. Und in Punkt 7, das hat dann nichts mehr mit Körperteilen zu tun, aber wir sehen hier, dass der Heilige Geist uns wie einen Körper der Sünde, einen Leib der Sünde, von dem Paulus ja auch spricht, uns vor Augen malt. Und etwas, was der Herr, all diese Dinge sind etwas, was der Herr hasst. Mit einem vollkommenen Hass, wenn er sagt, 7 sind meiner Seele ein Gräuel, das ist das Schlimmste. Schlimmeres gibt es für Gott nicht, als das, was für ihn ein Gräuel ist. Und aber gegenüber diesem, was er hasst, steht etwas, was er liebt. Ja, wir hatten bei den stolzen Augen auf der einen Seite über Stolz gesprochen und auf der anderen Seite über Demut. Er liebt Demut und er hasst den Stolz. Und in diese beiden Seiten der gleichen Medaille werden wir uns heute dann noch weiter ansehen. Punkt Nummer 4 ist ein Herz, das böse Anschläge, das böse Pläne schmiedet, steht in der Schlachter. Die Elberfelder übersetzt, ein Herz, das heillose Anschläge schmiedet. Nun ist dieses Wort Pläne und Anschläge ist durchaus richtig übersetzt. Ich will da überhaupt nicht den Geschwistern da zu nahe treten, die sich da Gedanken gemacht haben. Aber die einfachere Übersetzung, die eigentlich klarer auf der Hand liegt, ist das Wort Gedanken. Ein Herz, das böse Gedanken schmiedet oder ein Herz, das böse Gedanken pflügt, kommen wir dann auch noch dazu. Jesus zählt in Matthäus Kapitel 15 eine Reihe von Dingen auf, von negativen Dingen, ganz ähnlich wie hier in Sprüche 6. Und er zählt etwas, oder er erklärt den Pharisäern, was es ist, was den Menschen unrein macht. Das heißt, was ihn vor Gott befleckt. Und das allererste, was er anspricht, also er beginnt eine Rede über das Herz und sagt, das, was aus dem Inneren, aus dem Herzen herauskommt, das ist, was den Menschen unrein macht. Und dann sagt er, das allererste in Vers 19 in dieser Aufzählung ist, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Böse Gedanken. Jede Sünde, im Grunde jede Tat, jedes Wort, beginnt mit Gedanken. Alles, was du in deinem Leben jemals Schlechtes getan hast, also jetzt nicht irgendwie einen Unfall oder irgendwie ein Versehen, sondern wo du böse gehandelt hast, da hatte diese Tat einen Ursprung in bösen Gedanken. Und Jesus versucht, unseren Blick auf die Wurzel unseres Problems zu lenken. Es geht nämlich nicht darum, was die Pharisäer dachten, nach außen hin alles richtig machen und immer irgendwie die Gebote einhalten und irgendwie immer fromm daherkommen, sondern es geht darum, was passiert in unseren Herzen. Und da stecken böse Gedanken drin. Aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Das ist genau das, wovon hier in Sprüche 6 auch geschrieben ist. Ein Herz, in dem böse Gedanken wohnen. Es gibt keine Sünde, ohne vorher einen sündhaften Gedanken zu haben. Und Gott hasst es, wenn unser Herz ein Ackerboden ist, auf dem böse Gedanken gedeihen können. Ich hatte schon gesagt, dieses Wort schmieden, das kann man sehr allumfassend über, also das kann irgendwie alles und nichts kann das bedeuten. Aber eine andere Übersetzung, die, wie es auch übersetzt werden kann, ist pflügen. In der Elberfelder steht das, glaube ich, sogar an der Fußnote. Wenn ihr eine Elberfelder habt, dann könnt ihr mal nachschauen. Christian, wo ist denn der Elberfelder? Gedanken des Unrechts pflügen, ja, also dieses Pflügen wie ein Pflug, der über das Feld geht und den Ackerboden auflockert, damit die Saat tief hineinfallen kann. Dieses Wort ist hier gemeint. Und Gott hasst es, wenn unser Herz ein Ackerboden für böse Gedanken ist. Jesus greift auch genau dieses Bild wieder auf, auch wieder in den Matthäus, Markus, Lukas, in den Evangelien, in diesem wichtigen Gleichnis vom Sämann, wo er sagt, das Herz ist der Acker. Und wie dein Boden, wie dieser Herzensboden beschaffen ist, das ist entscheidend, wie dein Leben am Ende aussieht. Es ist alles das gleiche Thema. Unser Herz ist ein Acker und wir können alle möglichen Dinge oder alle möglichen Arten von Pflanzen auf diesem Ackerboden anbauen. Und wenn gute Gedanken, die zum gerechten Handeln führen, die gute Saat ist, dann sind böse Gedanken wie Unkraut. Und um ein Feld mit Unkraut zu bewirtschaften oder irgendwie zu bebauen, braucht es überhaupt nicht viel. Soll ich das, also ich selber, wir haben jetzt keinen Garten, wir machen so ein bisschen unseren Balkon, haben wir da unsere Melone und unser kleines Pflaumenbäumchen und so weiter. Aber wenn du nichts tust in deinem Garten, das Unkraut kommt ganz von allein. Da brauchst du überhaupt keine harte Arbeit. Da musst du keinen Dünger drauf gießen, da musst du eigentlich überhaupt nicht gießen, da musst du überhaupt nicht irgendwie etwas dazu beitragen. Das Unkraut kommt ganz von allein. Und so ist es mit den bösen Gedanken. Wenn du dein Feld oder dein Beet irgendwie für etwas gebrauchen möchtest, was wirklich etwas bringt und was gut aussieht und wo eine Frucht daraus hervorkommt, dann bedeutet es sehr viel Arbeit. Und unser Herz davor zu bewahren, dass es diese bösen Gedanken darin wuchern und diese negativen Gedanken und damit diese negative Frucht, also die negativen Taten hervorkommen, braucht es viel Arbeit, Mühe und Zeit. Und deshalb das Gegenteil. Gott hasst es, wenn unser Herz ein Herz ist, in dem böse Gedanken wuchern können. Und er liebt es, wenn wir einen, ich sage mal, Sprüche 4,23 Lebensstil haben. Das müsst ihr unbedingt auswendig lernen, Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Du kannst ja mal drüber nachdenken, was du alles bewahrst. Ich mehr als alles, was ich sonst bewahre, ich bewahre meine Kinder, meine Frau, meine Gesundheit, meinen großen Fernseher, ich bewahre mein Auto, ich bewahre ganz, ganz viele Dinge, ja, ich bewahre mein Geld, mein Bankkonto, ich bewahre alles Mögliche. Und jetzt kommt die Bibel und der Heilige Geist ruft uns dazu und sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das ist deine Verbindung hin zu Gott. Mehr als alles, was man sonst bewahrt. Der Vater im Himmel liebt es, wenn wir unser Herz bewahren, wenn wir darauf Acht geben, wenn wir da aufpassen, was für Arten von Gedanken in unseren Herzen wuchern und Frucht bringen. Jesus hat uns nicht nur frei gemacht von unserer Sündenschuld, sondern er hat uns auch frei gemacht von unserem Zwang zu sündigen. Das Evangelium ist Heilung für unser Herz. Das Evangelium, das ist wie soll man sagen, das ist wie Unkrautvernichtungsmittel oder keine Ahnung. Wir kippen das drauf und dann das ganze Unkraut in uns, das stirbt langsam ab und wir setzen unser Herz immer wieder bewusst dem Evangelium aus, dem Wort Gottes. Wir gehen immer wieder bewusst ins Gebet und sagen, Herr, hab Gnade über mein Herz. Mein Herz ist so verdorben und dieses Unkraut kommt so schnell rein. Ich möchte mein Herz bewahren. Der Prozess der Heiligung findet zu einem großen Teil auf dem Schlachtfeld der Gedanken statt. Wer nicht böse denkt, handelt auch nicht böse. Wer nicht unrein denkt, handelt auch nicht unrein. Früher, da waren wir in so einer evangelistischen Kleingruppe und da gab es eine Frau, die hat das geleitet, ist auch heute noch eine gute Freundin von uns, die Charlotte, das war so eine stämmige, ältere Dame. Und die ging auch immer in der Neustadt auf die Straße und einmal, da hatte sie so einen Tick, da hat sie so ein Sieb, so hatte sie so ein riesengroßes Sieb und fing an, damit dann auf der Straße rumzuschreien. Das Sieb! Und dann hat sie immer gesagt, mein Sieb ist Philipper 4, Vers 8. Mein Sieb ist Philipper 4, Vers 8. Auch ein wunderbarer Vers, um den auswendig zu lernen. Da heißt es, da sagt Paulus, im Übrigen, Brüder, alles, was wahr, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend ist und was eine Tugend ist oder etwas Lobenswertes, das denkt. Darauf seid bedacht. Mit anderen Worten, pass auf dein Herz auf. Und wenn Gedanken in dir aufkeimen, dann stopf sie in dieses Sieb rein und guck mal, ob die da durchgehen. Und wenn die nicht da durchgehen, wenn das nicht wahr und wenn es nicht rein und wenn es nicht liebenswert ist, dann und all diese anderen Dinge, dann halte dein Herz fern davon. Charlotte hat dann immer, alle Pornografie, die liebenswert ist, alle Pornografie, die wahr ist. Und dann hat sie das immer so, hat sie über verschiedene Beispiele aufgezählt und die Überführung kam und die Leute sind schnell wieder gegangen. Aber ich habe es geliebt, weil das so radikal ist. Und ihr Lieben, die Gedanken sind nicht frei. Das ist humanistisches Gedankengut. Die Gedanken sind frei. Du hast Autorität über deine Gedanken. Du kannst dich um dein Herz kümmern. In der Kraft des Heiligen Geistes. Du musst dein Herz nicht diesem Unkraut der bösen Gedanken das Feld räumen. Halleluja. So diese Aufzählung aus Philipper 4, Vers 8. Wie oft, wenn ich irgendwelche Anfechtungen oder irgendwelche Gedanken und irgendwie Gott fühlt sich so weit weg und auf einmal kommt dir irgendeine sündhafte Idee oder was. Wie oft habe ich mich an dieses Sieb geklammert und habe gesagt, im Namen Jesu, in mein Herz kommt nur rein, was wahr, was gerecht, was liebenswert ist, was eine Tugend ist, was ein Lob verdient und so weiter. Wir duschen alle regelmäßig, hoffentlich, ja. Wir reinigen uns alle, wir machen mehrmals am Tag, waschen wir uns die Hände. Aber diese Herzenshygiene ist noch wichtiger. Ist noch wichtiger. Weil ein stinkendes Herz riecht man vielleicht nicht mit der Nase, aber Gott sieht es, Gott weiß es, Gott kennt es. Halleluja. Okay, nächster Punkt. Ach ja, Moment, ich habe immer so ein Beispielgebet mir noch vorgetragen. Man könnte beten, Gott schenke mir ein Bewusstsein für mein Gedankenleben und lehre mich den Lebensstil des Herzbewahrens. Sprüche 4, 23. Ja. Okay. Der fünfte Punkt in unserer Liste sind Füße, die schnell sind, zum Bösen zu laufen. Genau, Elberfelder sagt auch, dem Bösen nachlaufen. Füße, die schnell sind, zum Bösen zu laufen. Wir alle tragen in uns die Tendenz zum Bösen zu laufen. Wir alle haben das natürlicherweise in uns drin, weil wir von Natur aus gefallene Geschöpfe sind, die denen die Sünde angeboren ist. So, das ist erstmal so das Normale. So, der Unterschied ist, Gott hasst nicht, wenn wir dem Bösen nachlaufen, sondern Gott hasst es, heißt es hier, wenn wir schnell dem Bösen nachlaufen. Ja, und es ist ein Unterschied, ob ich schnell laufe oder ob ich nur so langsam dahin spaziere. Es ist ein Unterschied. Wenn wir es nicht erwarten können, unseren sündhaften Tendenzen und unserer Lust und Leidenschaft endlich wieder Raum zu geben, das hasst Gott. Ich musste bei der Vorbereitung hier so an die Flintstones denken. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, diesen Trickfilm von früher. Könnt ihr mal kurz nicken oder irgendwie mit dem Kopf schütteln? Flintstones, Flintstones, we're the Flintstones. Fred Feuerstein, genau. Fred Feuerstein, jede Episode ging gleich los. Der arbeitet in seiner Fabrik und dann guckt der Chef irgendwie auf die Uhr und dann zieht er an so einer Leine und dann krächzt so ein Vogel. Das ist spät in der Steinzeit für die ihr unwissend seid. Dann kommt so, nee, nee, und dann krächzt der Vogel und dann guckt er auf die Uhr und macht dann jabadabadu und er freut sich so sehr, dass er Feierabend hat. Er springt aus dem Fenster, rutscht aus so einem Dino, aus so einem Langhals-Dino und springt in sein Auto und fährt mit seinem Steinzeitauto, das muss er selber so anschieben, auf so Steinrollen, fährt er los nach Hause und er ist so happy, dass er endlich Feierabend hat. Das ist die Haltung, die Gott hier meint. Schnell dem Bösen nachzulaufen. Der springt aus dem Fenster und rutscht in sein Auto, hat das alles schon präpariert. Er hat den ganzen Tag nur gewartet, dass endlich Feierabend ist. Und diese Haltung zu sagen, wenn ich nur die Möglichkeit hätte, wenn ich nur doch wieder diese Sünde tun kann, wenn ich doch wieder diesen Leidenschaften nachgeben kann und so schnell wie möglich und so ungeduldig wie möglich nur auf das eine hinzuleben. Das ist etwas, was Gott hasst. Es ist eine Sache, in Versuchung zu geraten und nachzugeben und zu fallen und die Sünde an sich oder und sich dann schlecht darüber fühlen. Es ist aber eine andere Sache, wenn mein ganzes Denken auf die Sünde ausgerichtet ist und ich schnell dieser Sünde endlich wieder frönen möchte. Seht ihr den Unterschied? Gott hat große Barmherzigkeit und er ist bereit, dich von all deinen Feinden zu befreien, von allen Sünden, von all deinen Neigungen, Leidenschaften, ist er bereit, dich zu befreien. Aber er befreit dich nicht von deinen Freunden. Und hier geht es um Personen, die Sünde zu ihrem Freund gemacht haben. In Sprüche Kapitel 7 lesen wir von einem Beispiel die Ehebrecherin, die da beschrieben wird. In Sprüche 7, Vers 11 heißt es, leidenschaftlich ist sie und unbändig und zu Hause haben ihre Füße keine Ruhe. Sie ist so leidenschaftlich und hingegeben, ja, der Mann ist hier irgendwie auf weite Reise gefahren, das wird alles dann beschrieben, und sie sehnt sich so danach, endlich wieder zu sündigen. Statt es mit dem Mann irgendwie krachen zu lassen, braucht sie das, dass sie jemanden anderen zu Fall bringt und dass sie die Sünde des Ehebruchs begeht. Und das ist natürlich nicht nur im Bereich der sexuellen Sünde so. Wir können über Lügen sprechen, wir können über Betrügen sprechen, über Dinge kaputt machen, zerstören, stehlen, beleidigen, manipulieren. In all diesen Dingen können wir eine Sucht danach entwickeln, das zu tun. Und wir bekommen Füße, die schnell sind, dem Bösen nachzulaufen. Vielleicht denkst du, ja, David, das ist jetzt irgendwie, das sind die Bösen da draußen, die da ins Bordell gehen und hier in unserer trauten Runde gibt es sowas ja nicht. Wir sind ja alle ganz brave und fromme Christen. warte mal kurz, bevor du das zu schnell auf die da draußen schiebst. Ich versuche immer eine Anwendung für euch mitzugeben, ne? Weil ich so ein liebevoller Prediger bin, möchte ich, dass ihr auch was mitnehmt. Nur weil eine Person nicht offen sündigt, heißt es nicht, dass sie nicht dieses Drängen und diese Sehnsucht danach hat, diese Sünde zu begehen. Denn oft in unserem frommen Setting und wie wir so unser Leben gestalten, wir haben für gewisse Sünden gar keine Möglichkeit. Weil wir gehen ja zum Gebetstreffen und zum Hauskreis und meine Kinder und meine Frau, die sind immer alle da. Und ehe ich dann mal die Chance habe, das und das und das zu tun, das ist ziemlich schwer. Aber innen drin, diese Leidenschaft habe ich trotzdem. Und das ist eine Form von Heuchelei, die hasst der Herr. Das sind Füße, die schnell sind, dem Bösen nachzulaufen. In vielen äußerlich Frommen stecken Leidenschaften, denen sie nicht den Krieg erklärt haben, sondern still und heimlich ein Friedensabkommen geschlossen haben. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, zum Beispiel zum Ehebruch, dann ergreifen sie sie. Ihr glaubt nicht, was ich alles schon für gruselige Geschichten gehört habe, was im christlichen Kontext passieren kann, wenn die Gelegenheit da ist. Ein Leiter kam mal zu mir und gesagt, David, ich habe mal Gottesdienst geleitet und da kommt ein Bruder zu mir vor und sagt, er will kurz was mit mir besprechen und erzählt mir, dass er mit einer Frau aus seinem Hauskreis geschlafen hat, die verheiratet ist. Er ist der Hauskreisleiter. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krank, herzenskrank der Leib Christi ist. Wir können uns jetzt natürlich eine Anamnese da machen und gucken, okay, woran liegt das? Und dafür haben wir jetzt nicht die Zeit. Aber es ist verrückt, wie viel unter der Oberfläche stattfindet. Und wenn die Gelegenheit kommt, dann ergreifen wir sie. Weil wir nicht verstanden haben, dass unser Glaube, das Evangelium von Jesus Christus auf das Herz zielt und dass es unser Herz verändern will. Es geht nicht darum, dass du ein ganz netter Typ bist oder dass du irgendwie beruflich erfolgreich bist oder das sind alles nette, tolle Sachen. Sei nett, sei beruflich erfolgreich, gib deinen Zehnten, alles okay. Ich gestatte es euch, ja. Ich erlaube euch das. Aber Gott möchte dein Herz verändern. Und das, was niemand anders sieht, weder dein Pastor noch dein Ehepartner noch sonst irgendwer, sieht der Herr. Und dann lesen wir so Dinge manchmal, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, im Lukas Kapitel 15 erzählt Jesus das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und es ist ja eigentlich ein Gleichnis von zwei verlorenen Söhnen. Und ihr kennt die Geschichte, der verlorene Sohn kommt wieder nach Hause, der Vater schmeißt eine Party, stellt ihn wieder her und dann kommt der andere vom Feld. Der hat den ersten verlorenen Sohn überhaupt nicht gesehen und das Erste, was er tut, ist ihm vorzuwerfen, da heißt es hier Lukas 15, Vers 30, da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Nirgendwo steht in dem ganzen Gleichnis, dass der erste verlorene Sohn irgendwas mit Huren zu tun gehabt hat. Und ich habe die Vermutung, dass auch wenn alles dieses fromme Äußere da war und diese Gerechtigkeit und ich habe dir jahrelang gedient, ich habe immer gemacht, was richtig war, dass in ihm drin eigentlich da eine Sehnsucht war nach Hurerei. Kann ich natürlich euch jetzt nicht beweisen, aber das klingt für mich, oder das habe ich so oft erlebt und gesehen. Der Herr möchte unsere Herzen verändern. Was liebt Gott, wenn er hasst Füße, die schnell sind, dem Bösen nachzulaufen. Und was liebt Gott auf der anderen Seite? Er liebt Reinheit des Herzens. Und Reinheit des Herzens ist nicht, dass dein Herz vollkommen und perfekt ist, sondern das bedeutet zuallererst, dass dein Herz gegenüber Gott offen ist und dass du ehrlich zu ihm bist und dass du ihn ranlässt an all das, was in dir drin ist. Das ist zuallererst Reinheit des Herzens. Gott liebt es, wenn wir der Sünde in unserem Herzen den Kampf ansagen. Er liebt es, wenn wir uns da, wo es keiner sieht, auf seine Seite stellen. Denn, das sagt Jesus auch mehrere Male in der Bergpredigt, der Gott, der ins Verborgene sieht, wird dir vergelten. Ein Vorschlag für ein Gebet. Vater, schenke mir deinen Eifer, Eifer für deine Heiligkeit und deine Ehre im Verborgenen meines Herzens. Seid ihr noch da? Ja, ihr seid noch. Ich hoffe, ihr seht einen Gott, der liebt und der die Sünde so sehr hasst, weil er uns so sehr liebt. Und weil Sünde das ist, was uns kaputt macht, was unsere Beziehungen kaputt macht. Und wie viele Familien sind kaputt gegangen, zerstört wurden, weil Eltern die Sünde geliebt haben, auf die Gelegenheit gewartet haben. Gott ist heilig, weil er liebt, und er liebt, weil er heilig ist. Untrennbar sind diese beiden miteinander verbunden. Nicht, dass wir da irgendwie irgendwelche Verdrehungen im Kopf bekommen und Gott auf einmal nur so eine Art Polizist ist, der uns auf die Finger haut, wenn wir irgendwie was Falsches tun. Okay, Punkt Nummer 6. Ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht. Ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht. Unser Gott hasst die Lüge. Und hier, wir hatten auch schon bei der letzten Predigt vor 2 Wochen über Wahrheit und Lüge, über Heuchelei gesprochen, bei der falschen Zunge. Und hier geht es insbesondere um Lüge, die absichtlich ausgesprochen wird, um einer anderen Person zu schaden. Johannes Kapitel 8, Vers 44 benennt den Ursprung und die Quelle der Lüge. Sagt er, der Vater der Lüge ist der Teufel, sagt Jesus da. Und dann sagt er noch was anderes Nettes und sagt, ihr macht das, was euer Papa euch beigebracht hat. Und er schlägt die Juden da, also die Pharisäer da quasi mehrmals ins Gesicht und sagt, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel. Und dieses Wort, was wir hier sehen bei Aussprechen, hatte ich vorhin auch schon angeschnitten, kann auch übersetzt werden mit dem, der Lüge aushaucht oder ausatmet. Da ist eine Verbindung da zu dem hebräischen Wort Geist und Atem, weil Geist und Atem ist sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen dasselbe Wort, Huach und im Griechischen Pneuma. Und und wenn wir reden, dann benutzen wir ja unseren Atem dazu. Und interessanterweise kann das auch, wie gesagt, in Verbindung mit dem Geist gebracht werden. Das heißt, hier geht es auch um einen Geist, der Lügen aushaucht. Da passiert etwas Geistliches. Da ist ein Geist am Wirken. Der Vater der Lüge ist der Teufel. Vieles von den Worten, die Menschen sprechen, hat mit dem Geist zu tun, der in ihnen drinnen ist. Hiob Kapitel 26, Vers 4. Hiob 26, Vers 4. Wen hast du mit deinen Worten getroffen und wessen Odem oder auch wessen Geist ist aus dir hervorgekommen? Hiob 26, Vers 4. Dahinter steht diese Denke. Wenn wir reden, kann es sein, dass die geistliche Quelle oder dass eine geistliche Quelle hinter unseren Worten steckt. Dass da mehr ist als nur meine Gedanken, sondern dass da entweder der Heilige Geist oder dämonische Kräfte am Wirken sind. Ein Zeuge, der vor Gericht aussagt, muss nicht ohne Grund versprechen, die Wahrheit zu sagen. Sein Wort hat eine enorme Gewalt. Das Wort eines Zeugen hat eine enorme Gewalt und Autorität. Damals noch mehr als heute. Damals hieß es im zweiten Buch Mose, wenn jemand auf Zweier oder Dreier Zeugen hin aussage, darf er gesteinigt werden. Also da ging es nicht irgendwie um 1-2 Jahre im Gefängnis oder eine Geldstrafe, sondern wenn da zwei kamen und ein falsches Zeugnis abgelegt haben, dann konnte es passieren, dass eine Person unrechtmäßig gesteinigt und umgebracht wurde. Also eine Riesenautorität und etwas, was ein großes Potenzial für Missbrauch birgt. Und Gott hasst es, wenn diese Macht missbraucht wird. In 2. Könige 21 finden wir eine längere Geschichte. Da ging es um diesen König hier, den Ahab. Der wollte einen bestimmten Weinberg haben. Und aber der Besitzer des Weinberges, der hieß Nabat, der wollte den nicht verkaufen. Er sagt, das ist das Erbe meiner Väter und ich werde dir den Weinberg nicht verkaufen. Und der Ahab, ganz emotional erwachsen wie er war, hat sich ins Bett gelegt, zur Wand gedreht und geweint und geweint und ist in tiefe Depression gefallen, wie ein kleines Kind, was nicht ein kleines Geschenk bekommen hat. Und dann kam die Isebel, seine Frau, und hat gesagt, ich werde etwas arrangieren, dass du diesen Weinberg bekommst. Und was hat sie gemacht? Sie hat zwei Männer ausgewählt, 2. Könige 21, Vers 10. Wenn die Versammlung zusammengekommen ist, dann setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne Belials, das ist ein Name des Teufels, Belial, die gegen ihn Zeugnis ablegen und sagen sollen, du hast Gott und dem König geflucht, und führt ihn hinaus und steinigt ihn, damit er stirbt. Menschen, die diese Macht missbrauchen, sind Söhne des Teufels. Und Gott hasst es, wenn wir die Macht der Worte, die wir haben, besonders in einer Situation wie im Zeugenstand, missbrauchen, um andere Menschen zu schaden. Weil das ist das Wirken und der Geist des Teufels. Was liebt Gott? Gott liebt es, wenn wir die Wahrheit lieben. Und wenn wir dazu hingegeben sind, die Wahrheit auszusprechen. Außerdem liebt er es, darüber hatte ich auch schon vor einigen Wochen gepredigt, wenn wir die Macht der Worte schätzen und deshalb bedacht mit unseren Worten umgehen. Ich hatte schon darüber gesprochen, dass unsere Fähigkeit, Gedanken zu artikulieren, das ist, was uns gegenüber allen Wesen, die sonst geschaffen sind, absondert. Sprache ist Teil des göttlichen Samens, der in den Menschen hineingelegt wurde. Und deshalb möchte der Teufel das angreifen und ausnutzen, diese Autorität. Und interessanterweise ist das allererste, als der Heilige Geist zu Pfingsten kam, war eine neue Sprache, Worte vom Heiligen Geist erfüllt. Gebet, schenke mir Liebe zur Wahrheit, sodass mein Mund ein Werkzeug der Wahrheit wird, zur rechten Zeit. Ja, nicht daher schwafelnd irgendwie ständig, sondern dann, wenn es dran ist. Amen. Früher war ich jemand, der hat immer Wahrheit gesagt. Ja. Ich hab das, Paulus sagt ja, euer Wort sei alle Zeit oder in Gnade mit Salz gewürzt. Und dann steht da ein kleiner Nebensatz, aber zur rechten Zeit bitte. Nicht die ganze Zeit in einer Tour, bitte zur rechten Zeit. So, das muss man auch lernen. Okay, letzter Punkt, Punkt 7. Was hasst Gott? Einer, der Zwietracht sät zwischen Brüdern. Um mal ganz kurz das zu korrigieren, dieses, was da steht, einer, der dass es quasi zu einer Person gemacht wird, das ist von den Übersetzern hinzugefügt. Eigentlich müsste es heißen, Zwietracht sehen zwischen Brüdern, klingt aber vom Text her nicht so schön und wahrscheinlich wurde das dann deshalb so gemacht. Also nicht, Gott hasst nicht den Sünder, Gott hasst die Sünde. Einer, der Zwietracht sät zwischen Brüdern. Die meisten von uns werden die Geschichte von Josef kennen, im ersten Buch Mose, der zum zweitmächtigsten Mann der Welt aufgestiegen ist. Und seine Familie kommt dann zu ihm nach Ägypten und ergibt sich ihnen zu erkennen nach einigen Hin und Her. Und dann schickt er seine Familie, seine Brüder zurück nach Kana und sagt, holt meinen Vater, holt eure Kinder, holt alles, was ihr habt, kommt nach Ägypten. Ich werde für euch sorgen. Und er gibt ihnen eine Sache mit auf den Weg. Einen letzten Rat, bevor sie sich auf diese lange Wanderung machen. 1. Mose 45, Vers 24. Streitet euch nicht. Streitet euch nicht. Und Josef ist ja ein prophetisches Bild für Jesus Christus. Und er ruft uns das genauso zu. Streitet euch nicht. Im Herzen Gottes gibt es ein großes Verlangen danach, dass sich seine Kinder nicht streiten. Das bedeutet natürlich nicht, dass Christen keine Konflikte haben sollten. Es gibt Christen, die müssten noch mal lernen, wie man so richtig einen Konflikt hat und dass es ja auch mal gut ist, nicht hier irgendwie so wischiwaschi sich so durchzuschleimen, wo man irgendwie durchkommt und bloß nicht irgendwo anecken und alle Ecken irgendwie sind schon alle abgelutscht. Das ist auch nicht das, wie Jesus will, dass wir leben. Ja, wir dürfen Konflikte haben und wir dürfen auch Konflikte austragen und Konflikte aushalten. Das ist nicht das, was ich meine, wenn ich sage, jemand, der Zwietracht oder Streit sät zwischen Brüdern, dass so das christliche Nonplusultra ist, ist irgendwie so alles so rosarot und der Regenbogen erstrahlt über uns und wir gleiten dahin in weißen Gewändern und alles ist schön und nie würde in so einer Gemeinschaft irgendwie jemand streiten. Das ist nicht das, was ich meine. Es ist ein wichtiger Bestandteil sogar unserer Reife, die wir uns hoffentlich alle aneignen oder auf dem Weg, auf dem wir uns befinden, dass wir lernen, wie wir in einer gesunden Art und Weise einen Konflikt aushalten und austragen. Clean fighting. Sauberes Streiten. So, nur das, um das kurz zu erklären oder ins richtige Licht zu rücken. Es geht hier, bei dem, was Gott hasst, geht es um Streit, den die Sehnsucht zugrunde liegt, triumphieren zu müssen. Ich muss Recht haben. Es geht also bei dem, es geht weniger darum, dass irgendwie eine gute Lösung gefunden wird oder dass geklärt wird, was jetzt wo jeder steht, sondern es geht darum, dass ich selbst triumphiere und dass mein Gegenüber damit erniedrigt wird. Dem Gegenüber bloßzustellen, die Oberhand behalten zu müssen. Wenn wir unfähig sind, den Gegenüber, der eine andere Meinung hat in einem Konflikt, stehen zu lassen und das nicht aushalten, dass er eine andere Meinung hat oder dass er Dinge anders sieht, dann haben wir ein Problem, wenn wir quasi dem anderen und allen anderen um uns herum beweisen müssen, dass mein Gegenüber, mein Gegner, falsch liegt und dass ich selbst derjenige bin, der Recht hat. Diese Art von Streit nennt die Bibel, Galater 5, Vers 20, Werk des Fleisches und in Römer 13, Vers 13, Werk der Finsternis. Und deshalb hasst Gott das. Gott hasst es, wenn wir diesen selbstsüchtigen Streit freien Raum lassen. Er hasst es, wenn wir dieses teuflische Gift in unserer Gemeinde oder überhaupt in unserer Gesellschaft aussäen. Und wachsen lassen. Elberfelder hatte schon gesagt, übersetzt mit: Wer freien Lauf lässt dem Zank zwischen Brüdern. Das ist nochmal irgendwie was anderes als Zwietracht säen. Wer sät, der macht bewusst etwas, ist aktiv. Wer freien Lauf lässt, der ist passiv und lässt die Dinge einfach so geschehen. Und beides ist etwas, was der Herr verachtet. Wenn wir die Dynamik eines solchen Streits wahrnehmen, dann fasse Mut, dem entgegenzutreten. Habe den Mut, dieses Gift, dieses selbstsüchtigen Streites herauszuholen. Aus den Beziehungen, die dir wichtig sind, oder vielleicht siehst du irgendwie einen Kollegen oder in deiner Gemeinde oder sonst irgendwas. Es geht nicht darum, dass du dich in den Streit einmischst und jetzt überlegst, okay, welche Seite hat Recht. Das ist auch aus seelsorgerlicher Perspektive, habe ich meine Frau mir beigebracht, ja. Es geht nicht darum, eine Seite zu wählen. Und Gott kann das auch wunderbar. Er kann sich einmischen, beziehungsweise er kann sich der Sache annehmen, ohne eine Seite zu wählen. Als Jesus zum Josua kommt, in Josua Kapitel 6, der Herrführer der Heeresmacht Gottes, und Josua kommt und sagt: Bist du auf unserer Seite oder auf der Seite des Feindes? Und Jesus sagt: Nichts von beidem. Ich weigere mich, mich auf eine Seite zu stellen. Ich bin der Herrführer, der von Gott kommt. So, Jesus weigert sich, auf eine Seite zu stellen. Du musst dich auch nicht auf eine Seite stellen, denn, Achtung, Sprüche, Weisheit der Sprüche 26, Vers 17. Sprüche 26, Vers 17. Es packt einen Hund bei den Ohren, wer sich im Vorbeigehen in einen Streit mischt, der ihn nichts angeht. Es packt einen Hund bei den Ohren. Ja, bei uns in unserer Gesellschaft sind Hunde ja was Knuddeliges. Wir halten uns die damals, was waren nur Straßenköter. Niemand kam auf die Idee, einen Hund an die Leine in sein eigenes Haus zu nehmen, den in ein kleines Schüsselchen hinzustellen. Niemand kommt auf die Idee. Das ist übrigens auch heute noch so, wenn Leute aus Afrika hier, wir hatten Leute ja aus Nigeria, die kamen und die konnten es nicht fassen, dass hier in Europa die Leute Hunde zu Hause haben. Also so dieser Kontext. Und wenn ich einen Hund an den Ohren packe, dann beißt er mich. Also den streiche ich nicht und knuddel den, sondern der schlägt aus, der beißt dich. Und genauso ist jemand, wenn man sich in einen Streit einmischt. Es wird dir nichts Gutes tun. Also bevor du dich einmischst, sei ein Friedensstifter. Richte deine Worte an das Herz des Bruders oder der Schwester. Weil das Problem ist nicht, dass sie einen Konflikt haben. Konflikte sind nichts Schlimmes. Das Problem ist die Art und Weise, wie sie den Konflikt führen. Und das Problem ist in deren Herzen oder in deinem Herzen oder in meinem. Und so können wir mit Gott gemeinsame Sachen machen und sagen: Herr, diesen Zwietracht, wir wollen diesem Streit, wollen wir keinen Raum geben und im freien Lauf lassen. Der himmlische Vater, wie jeder andere Familienvater, liebt es, wenn sich seine Kinder vertragen. Als Eltern gibt es kaum etwas Schlimmeres, als wenn die Kinder sich streiten. Ja, in dem kleinen Alter ist es noch einfach nur nervig. Ja, das gehört ja dazu, dass sie sich streiten. Das strengt dann einfach an und ist nervig. Aber wir sind mit einem Ehepaar befreundet, die haben erwachsene Kinder, drei erwachsene Kinder, alle verheiratet, alle haben sie Kinder. Und die reden nicht miteinander. Die Geschwister sind zerstritten und die Eltern leiden darunter. Und genauso leidet unser himmlischer Vater, wenn wir als Geschwister untereinander uns streiten und uns trennen, anstatt zusammenzuwachsen. Ein Gebet: Lass mich eine Person werden, die zum Frieden hinführt. In meiner Familie, in meiner Gemeinde und überall, wo wir hinkommen, in der Gesellschaft. Okay. Jetzt kann Enrico wieder nach vorne kommen. Ich weiß nicht, was du jetzt dir mitgenommen hast aus diesen vier Punkten, beziehungsweise aus diesen 7 Punkten. Wir alle haben da in diesen Bereichen Baustellen. Keiner von uns kann sagen, ich bin fertig oder bei mir ist das gar kein Thema mehr oder ich brauche das überhaupt nicht. Vielleicht liegt eins mehr oben auf als das andere. Aber das Wichtige für uns ist, dass wir wissen, wir haben einen Gott an unserer Seite, der bereit ist, unsere Herzen zu verändern. Er ist derjenige, der sich auskennt mit dem Herzen, sagt die Bibel. Und er möchte dich mit hineinnehmen in das, was er hasst, dass du das auch hast, und in das, was er liebt, dass du das auch lieben lernst. Ich werde jetzt zum Abschluss beten und wir singen noch ein Lied danach. Und ich möchte dich ermutigen, mit Jesus ins Gespräch zu gehen, mit ihm darüber zu reden und mit ihm in Kontakt zu kommen, weil er ist derjenige, der dir helfen kann, wo auch immer du gerade stehst. Und ein Gebet, was wir alle beten können, ist sagen, Herr Jesus, lass mich all diese Dinge genauso hassen, wie du sie hast. Und lass mich das Gegenüber lieben, genauso wie du das liebst. Vater, wir danken dir, dass du uns einlädst und uns zeigst, was dein Herz bewegt. Wir danken dir, dass du dich öffnest uns gegenüber und dass du uns gegenüber ganz ehrlich bist, was du hast und was du liebst. Oh Vater, wir brauchen das so sehr, dass du uns durch den Heiligen Geist zeigst, dass diese Dinge wahr sind, dass du eine echte Person bist, dass du nicht irgendwie eine Ideologie bist oder irgendwie ein Gedankenspiel oder irgendwie eine Vorstellung oder reine Dogmatik oder sonst irgendwas. Du bist eine lebendige Persönlichkeit. Und Herr, wir bitten dich, dass wir dich kennenlernen können als so eine lebendige Person. Vater, ich bitte dich, wie Paulus gebetet hat in Epheser Kapitel 1, gib uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst und erleuchte uns die Herzensaugen. Zeig uns, wer du bist. Zeig uns, was du tust. Und zeig uns, warum du tust, was du tust. So dass wir, während wir dich anschauen, während wir deine Herrlichkeit sehen, verwandelt werden. Ohne Stress, ohne Krampf, ohne Müdigkeit und irgendwie Burnout, Heiligungsburnout, sondern dein Wirken in uns. Und Vater, mehr als all diese Dinge, Herr, bitte ich dich, dass wir alle gemeinsam, dass du uns eins machst darin, in dem Sprüche 4, Vers 23 Lebensstil. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt das Leben.
Wir können auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.